This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Endlich mal wieder ein Nerd-Podcast. Es ist ja alles ein bisschen weniger geworden durch die wenige Zeit, aber ich möchte euch gerne heute mal von einem Film erzählen, der mir gerade gestern, ich nehme das Ganze am 4.12. auf, sehr gut gefallen hat. Wir waren nämlich gestern, ich gemeinsam mit meiner Frau, im Film Wakanda Forever. Wir haben einen knappen Monat nach Start das erst geschafft, weil meine Frau hatte sich einen Fuß gebrochen, ist jetzt auf Krücken unterwegs. Lange Zeit war das schwierig und jetzt sind wir soweit, dass wir es ins Kino geschafft haben und haben uns diesen Film angeschaut. Ist natürlich ein Film, wo man ganz stark oder wo mir auch ganz stark die Frage im Kopf aufkam, wie geht man mit Tod, mit dem Tod von Chadwick Boseman, von dem alten König T'Challa um? Chadwick Boseman ist ja 2020 viel zu früh an einer Krebserkrankung verstorben, von der wohl um ihn herum nur sehr wenige Leute wussten. Er hat es also sehr gut geheim gehalten und ist leider daran verstorben und konnte somit natürlich auch nicht mehr als König T'Challa, als Black Panther weiter auftreten. Sehr traurige Situation. Wir haben so ähnliche Situationen auch schon gehabt bei Paul Walker, bei Fast and the Furious zum Beispiel, wo auch da die Frage, wie man damit umgibt. Dann haben wir es mit Harold Ramis gehabt bei Ghostbusters Legacy, da natürlich eine ganze Zeit im Voraus, wo auch da die Frage war, wie man damit umgeht. Und ich muss sagen, alle drei bis jetzt erwähnten Filme oder auch Filmreihen haben das aus meiner Sicht wirklich gut gelöst. Also bei Paul Walker war das diese Abschiedsszene mit dem Auto, wo die quasi auseinanderfahren, was sehr schön gemacht wurde. Bei Ghostbusters Legacy wurde es passend zu der Ghostbusters-Geschichte eingebunden, das heißt, wir haben da ihn als Geist wieder gesehen, was ich auch sehr schön fand. Mein Podcast dazu könnt ihr auch euch mal anhören. Ich habe ja über Ghostbusters Legacy / Ghostbusters Afterlife auch schon mal gesprochen. Und heute geht es jetzt darum, wie man das Ganze bei Wakanda Forever eingebunden hat. Und das werden wir uns ein bisschen genauer anschauen. Natürlich schauen wir auch auf den gesamten Film, was es da zu sehen gibt. Zu den Hintergründen. Der Film ist ins Kino gekommen. Am 9.11.2022 hat eine Laufzeit von über 160 Minuten. Also über 2,5 Stunden Laufzeit, wo ich im Kino schon sehr überrascht war, dass man bei der Laufzeit gar keine Pause mehr hat, weil irgendwann drückt auch die Flüssigkeit ein bisschen auf die Blase. Und somit waren wir dann am Ende doch mehr angestrengt als gedacht, als wir den Film geschaut haben. Aber gut. Nichtsdestotrotz haben wir das Ganze durchgehalten, weil der Film einen auch mitnimmt. Ja? Das heißt, er schafft es, einen doch zu packen. Nicht an jeder Stelle, aber grundsätzlich schafft er es und hat er es geschafft, uns zu packen und auch mitzunehmen. Der Film ist nach meinem Wissen ab 12 Jahren freigegeben, wurde wieder von Ryan Coogler auf dem Regiestuhl geführt, der gleiche, der auch Black Panther 1 geführt hat, und ist natürlich ein bisschen auch nach diesem ausgerichtet und ist halt die Frage, ob er auch wieder die 1-Milliarden-Marke von Black Panther 1 erreichen kann. Der hat ja nicht nur das erreicht, der hat es auch geschafft, als bester Film für den Oscar nominiert zu werden. Ob das wieder der Fall sein wird und ob das überhaupt berechtigt war, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wir werden sehen, wie das Ganze hier ergebnismäßig ausfällt. Das kann man jetzt noch nicht einschätzen nach so kurzer Zeit für Wakanda Forever. Was wir einschätzen können, ist, dass es der letzte Film von Phase 4 ist, die ja mit, ich glaube, Spider-Man No Way Home begonnen hat und jetzt hier mit Wakanda Forever endet. Wir haben hier jetzt, wie gesagt, die Phase 4, die aber nicht wirkt wie Phase 4 und die aus meiner Sicht auch nicht so betrachtet werden sollte. Denn wir hatten bis jetzt Phase 1 bis 3, die Infinity Saga, und jetzt haben wir mit Phase 4 beginnt, die Multiverse-Saga, und ich glaube, man hätte auch hier sagen sollen, wir nennen das Ding direkt Multiverse-Saga und sagen, wir beginnen hier mit Phase 1 der Multiverse-Saga, denn diese Phase 1 macht im Grunde das Gleiche wie die Phase 1 der Infinity-Saga, und zwar neue Charaktere einführen. Und das passiert auch hier wieder. Wir werden hier wieder neue Charaktere einführen, andere kriegen gewichtigere Rollen. Und das werden wir uns genauer anschauen. Erstmal kurz zur Geschichte. Natürlich, Ausgangssituation. Der König ist tot, T'Challa ist gestorben, somit ist auch der Black Panther, Mitglied der Avengers-Gruppe, verstorben. Das Ganze wird sogar am Anfang des Films aufgegriffen. Wir haben also die Szenerie, wo davon gesprochen wird, dass er eine schwere Krankheit hat. Shuri versucht noch eine Lösung zu finden, das herzförmige Kraut wieder künstlich herzustellen, um ihn damit zu retten. Und als sie gerade eine Mischung hat, die zumindest eine Wahrscheinlichkeit von ca. 30% hat, dass sie hilft, ist es zu spät und ihr Bruder ist verstorben. Man hat also auch schon die Situation mit dieser schweren Krankheit, gegen die keiner was tun kann, mit eingebunden und in der Geschichte erzählt. Finde ich sehr schön und ich finde es auch gut, dass man hier nicht versucht hat, ihn nochmal irgendwie CGI-mäßig darzustellen, sondern dass man ihn quasi nicht ganz off-air, sondern einfach nur nicht im Bild zu sehen, ihr Sterben. Es sind einfach die Reaktionen der anderen damit darstellt, wie Shuri darunter zusammenbricht, wie die Mutter damit leidet. All das gehört dazu. Das heißt, ein ganz großer Teil dieses Films ist das Thema, wie gehen wir mit Trauer um, wie geht es nach der Trauer weiter? Denn es gibt ja hier mehrere Situationen, die entstehen. Wir haben einmal natürlich durch den Verlust des Black Panther und von T'Challa haben wir ein Machtvakuum in Wakanda, was irgendwie gefüllt werden muss. Wir brauchen jemand Neues auf dem Thron. Das übernimmt jetzt erstmal die Königin als Regentin, aber hier muss entsprechend was passieren. Und dazu haben wir jetzt die Problematik, dass einmal die Weltgemeinschaft von Wakanda Leistungen erwartet und dass die Weltgemeinschaft durch ihr Tun dafür sorgt, dass ein neuer Gegner auftaucht. Denn sie sorgen überhaupt dafür, durch die Suche nach dem Vibranium, dass hier Namor als Gegenspieler auftaucht. Das sind die ganzen Situationen, die wir haben. Da haben wir, wie gesagt, einmal die Trauerbewältigung, wie die Königin und auch Shuri und alle, die dazugehören, damit umgehen, ja, die sich damit beschäftigen, die unterschiedlich darunter leiden. Die Mutter versucht es zu verarbeiten, Shuri versucht es zu unterdrücken. Dann haben wir noch, wie heißt nochmal die andere Dame, die Spionin? Ich muss gerade auf den Namen kommen, ich habe ja nicht so ein gutes Namensgedächtnis. Nakia, genau, die nicht vor Ort ist, die in Haiti ist und da in dem Hilfsprojekt arbeitet. Und wo sich dann auch gefragt wird, warum sie denn nicht da ist, was zum Ende hin aufgelöst wird. Dann haben wir auf der anderen Seite diesen Konflikt, dass Wakanda hier halt sich mehr einbringen will und die Königin hier ganz klar die Situation klarstellt. Wir werden Vibranium nicht verbreiten. Denn Vibranium ist nicht die Gefahr, aber jeder, der Vibranium benutzen kann, kann zu einer Gefahr werden. Und wir werden diese Gefahr nicht auf die Welt loslassen. Und wir werden es doch dagegen wehren. Das wird sehr klar demonstriert. Und es gibt eine Situation, wo von einer französischen Spezialeinheit in einem Labor das Vibranium quasi entwendet werden soll. Und hier wird dann entsprechend das Ganze durch die Dora Milaje niedergeschlagen. Und die Soldaten werden dann bei der, ich glaube, UN-Sitzung ist es, auch präsentiert und wieder abgeliefert. Also klar gesagt, wenn sowas nochmal passiert, sehen wir das als kriegerischen Akt und müssen entsprechend reagieren. Das heißt, die Königin zeigt hier eine sehr starke, aber auch eine sehr konsequente Vorgehensweise. Und wir stehen hier so ein bisschen auf dieser Kante zu einem Krieg der Welt mit Wakanda. Ja? Das wird so ein bisschen angedeutet. Und das ist auch etwas, was dann wiederum durch die Figur Namor wieder aufgegriffen wird, der halt diese Gefahr auch sieht. Das allerdings von seinem Denken ja einmal umkehrt. Und dann natürlich das Machtvakuum, wie geht es da weiter? Das kommt noch dazu. Ja, wir haben natürlich das Thema Namor wird aktiviert, in Anführungsstrichen. Das kommt dadurch, dass hier ein Vibranium-Detektor im Einsatz ist. Und der Vibranium-Detektor wurde von der Studentin, MIT-Studentin Riri Williams entwickelt, die das eigentlich, das ergibt sich aus dem Film, nur für ein Studienprojekt gemacht hat, weil der Lehrer ihr gesagt hat, du schaffst das nicht. Und das wurde dann vom Militär so eingesetzt. Und dadurch wurde entsprechend Namor darauf aufmerksam gemacht, dass hier nach dem Vibranium gesucht wird und der sieht halt hier eine Gefahr mit seinem Volk, für sein Volk und möchte im Gegensatz zu Ramonda, Königin Ramonda, die sagt, wenn ihr uns nichts tut, tun wir euch nichts, sagt Namor, der König von Talokan, dass er lieber den ersten Schlag machen will, bevor die anderen ihm zuvorkommen. Und dadurch entsteht jetzt hier auch noch dieser Konflikt, wo er sagt, Wakanda und er, sie müssen sich zusammentun, weil die beiden das Vibranium für ihre Zwecke nutzen, aber damit keinen gefährden. Und die müssen halt dafür sorgen, dass sie nicht die Opfer werden, weil sie zu lange handeln. Und warum er da, weil sie zu lange warten und warum er so reagiert, das wird sogar später erklärt. Er hat also auch eine klare Motivation. Also ist sehr klar hier positioniert, sehr viele interessante Figuren. Gehen wir meinen Film durch. Erstmal so ein bisschen, wie war denn der Einstieg in den Film? Das Ganze beginnt mit der Trauerszene. Erst mit dem Tod von T'Challa und dann mit der Trauer, mit der Beerdigung von T'Challa. Und das ist halt ein ganz anderer Beerdigungsstil. Es wird sehr das Leben gefeiert, als er beerdigt wird. Er hat einen Sarg, der scheinbar aus Vibranium ist. Der wird mit einem Schiff davongeflogen. Ich habe mich im Moment nur gefragt, wo bringen die denn ihre Verstorbenen hin? Gibt es da einen bestimmten Bestattungsort oder wie wird das gemacht? Das wäre jetzt für mich noch interessant gewesen. Muss man aber nicht machen. Ne? Im Zusammenhang hiermit war klar in der Produktion, T'Challa wird nicht nachbesetzt. Das ist ganz klar. Wir werden keinen neuen Black Panther, also nicht die Rolle des Black Panther mit T'Challa, werden wir so fortführen. Das kann nicht sein, denn hier diese Rolle ist an Chadwick Boseman gebunden. Die kann nicht neu besetzt. Finde ich sehr gut, diese Entscheidung, dass man gesagt hat, wir wollen nicht ihn ersetzen, sondern wir schaffen etwas Neues, damit es dann weitergeht. Und dann haben wir natürlich den Umgang mit der Trauer. Und dieser Umgang mit der Trauer, der zieht sich durch den ganzen Film. Es geht ja einmal um den Umgang, unterschiedliche Vorgehensweise, habe ich eben schon erwähnt. Königin Ramonda, die entsprechend hier so den Weg sucht, das zu verarbeiten. Und dann Shuri, die sich durch ihre Technik die ganze Zeit ablenkt, weil sie sagt, mein Bruder ist tot, es muss weitergehen. Und die hat wirklich einfach nur Ablenkung gesucht da drin. Und dann haben wir auf einmal die Geschichte von Namor. Namor hat auch seine Mutter verloren, sein Volk verloren, das damals entsprechend angegriffen wurde. Und bei ihm ist aus der Trauer auch so ein bisschen dieser Hass, diese Wut entstanden, die er dann wiederum die ihn dazu bringt zu sagen, bevor nochmal jemand mein Volk gefährdet, mache ich den Erstschlag und lasse das nicht zu, dass die mein Volk gefährden kann. Ganz unterschiedlicher Umgang, den wir hier haben. Und dazu kommt auch noch, dass wir hier jetzt eine komplette Wandlung der Geschichte haben, denn wir hatten bei Black Panther 1 ja diese Heldengeschichte, ne? Der Held, der aufsteigt, der auch zurückgeschlagen wird und am Ende dann als großer Held dasteht. Und hier wandelt sich die Geschichte von dieser einzelnen Heldengeschichte mehr zu einer Ensemble-Geschichte. Denn wir haben die Geschichten, die mit, zum Beispiel in der ersten Hälfte, mit König Ramonda erzählt werden, die dort sehr stark im Fokus steht. Dann haben wir daneben Shuri, ihre Geschichte hat. Wir haben also mehrere Charaktere davon. Wir haben Namor, der sehr klar erklärt wird, wo es auch eine sehr klare Hintergrundgeschichte gibt. Das ist ja mehrere Figuren, die eingeführt werden und nicht nur eingeführt werden, sondern weiter erklärt werden. Und die auch ganz klar in ihrer Motivation aufgebaut werden. Dazu haben wir sehr globale Themen. Wir haben das Thema Globalisierung, was dann, also der Globalisierung ist ja das Volk von Namor zum Opfer gefallen. Wir haben das Thema Ressourcendiebstahl, was Namor ja antreibt, denn sein Volk, also die ganze Bereich ob es ging so Richtung Maya, war das Maya und Inka, ich bin mir nicht ganz sicher, also diese indigenen Völker aus der Region, die dann von den Conquistadores, glaube ich, wenn ich es richtig eingeordnet habe, dort gemeuchelt wurden, um an die Ressourcen zu kommen. Und das wird halt bei ihm wieder erweckt, als die Vereinten Nationen nach dem Vibranium suchen. Das heißt, diese Angst, dass das wiederkehrt, ist auch so ein Teil seiner Motivation. Und auch damit die Verdrängung der ursprünglichen Völker. Denn wenn die Vereinten Nationen im Wasser nach dem Vibranium schürfen, würden sie ja wieder den Wohnraum der Talokaner und von Talokan halt gefährden. Und auch das spielt wieder mit der Geschichte von Namor zusammen. Und deswegen ist seine Motivation halt so gut nachvollziehbar und lässt halt auch verstehen, warum er so reagiert. Er will halt nicht in dieselbe Situation nochmal kommen, die sein Volk schon mal hatte. Was man in diesem Film deutlich besser macht als in vielen anderen MCU-Filmen, ist der Umgang mit Humor. Denn oft wird in MCU-Filmen die Dramatik mit Humor aufgebrochen. Das haben wir hier nicht. Humor wird passend eingesetzt, aber er zerstört nicht die Dramatik, die in dem Moment da ist. Das haben wir hier nicht. Und ruhige Momente werden auch als solche am Leben gelassen. Allein die Beerdigungsszene, die sehr ruhig wird, die darf, ich würde sagen, die darf atmen. Das heißt, sie darf einfach passieren, ohne dass man sie abwürgt. Und das haben wir öfter im Film, dass es so ruhige Momente gibt, die einfach passieren. Wir haben es ganz am Ende mit dem Abschied, den Shuri dann hinlegt. Wir haben es zwischendurch mit Momenten, wo die Geschichte von Namo erzählt wird, die teilweise sehr ruhig sind und einfach wirken dürfen. Und das finde ich wirklich sehr gut. Natürlich haben wir auch wieder Kampfszenen, natürlich haben wir auch wieder große, spektakuläre Sachen, aber alles hat seinen Raum, alles hat seinen Platz. Wir haben auch wieder neue Technik, wir haben die Rekonstruktion des herzförmigen Krauts, was natürlich sehr wichtig ist für die Geschichte. Denn das Kraut braucht ja der Black Panther, um zu funktionieren. Am Anfang hat es noch nicht funktioniert und das wird dann immer weiterentwickelt über die Geschichte. Wir haben eine neue Rüstung, die entwickelt wird, der Midnight Angel. Das fand ich ein bisschen im Endeffekt überflüssig in der Geschichte, weil das wurde zwar kurz eingesetzt, aber es hat keinen großen Mehrwert gebracht. Es hat nicht groß jetzt eine Wendung eingeführt, sondern im Endeffekt hat es nur eine Situation rausgezögert. Bringt also relativ wenig. Hätte man sich vielleicht sparen können an der Stelle. Wird vielleicht eingeführt für später. Ich kenne jetzt die Figur Midnight Angel nicht. Liebe Zuhörer oder Zuschauer, wenn ihr die kennt, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wo man die herkennen könnte. Gehört das zu Black Panther oder kommt das aus einem anderen Comicbereich? Das würde ich gerne mal wissen, würde mich interessieren. Und wie gesagt, wir haben halt eine Erzählung über viele Charaktere, wobei auch einige etwas kurz kommen hier drin, das muss man auch sagen. Bei einem Film von über 2,5 Stunden Laufzeit sind manche Charaktere einfach ein bisschen dünn abgeschnitten. Und dabei denke ich mir, nimmt das Rüstungsthema raus, nimmt vielleicht auch einen neuen Charakter raus, der hier eingeführt wird, weil da sowieso nicht viel Mehrwert reinkommt und gibt dann denen, die schon dazugehören zum Ensemble, ein bisschen mehr Luft. Wer natürlich sehr stark ist, ist die Königin Ramonda, gespielt von Angela Bassett, Hollywood-Ikone, brauchen wir nicht übersprechen. Die Königin trägt quasi die komplette erste Hälfte des Films und füllt das nicht nur mit klaren Entscheidungen, mit klaren Aussagen gegenüber der UN, sondern füllt es auch mit Emotionen. Sie zeigt sowohl ihre Liebe zu ihrer Tochter, zu ihrem Sohn, genau wie die Verzweiflung, wie den Schmerz, dass sie ihren Sohn verloren hat, genau wie die Härte im Umgang mit den Vereinten Nationen. Also sehr viel Emotionen, die herankommt. Und auch diese Härte spiegelt sich auch später in Shuri wieder und wird da nochmal einen Schritt weitergetrieben. Das heißt, Shuri hat einen Teil ihrer Mutter, den man ja wiedererkennt, diese Härte, den sie aber auf eine andere Ebene trägt. Dann haben wir Shuri selbst, gespielt von Letitia Wright, die schon im ersten Teil so einer der ja, emotionalen Scene-Stealer war. Denn Shuri wirkte wirklich wie die Schwester von T'Challa. Die beiden hatten so eine gute Chemie, dass man sie auch im wahren Leben als Geschwister hätte sehen können. Und Shuri ist hier die Person, die so ein bisschen den traditionellen Weg des Black Panther ablehnt. Also sie hat so diesen Glaubenbereich, den sie am Anfang des Films so ein bisschen ablehnt und sich dann halt mehr auf die Technik, auf die Wissenschaft bezieht. Da ist ja mir wieder dieses Gegenspiel, Glauben und Wissenschaft, der hier von Anfang an aufgebaut wird, die Mutter sehr im Glauben verhaftet, sie sehr in der Wissenschaft verhaftet. Und da kommt so ein bisschen dieses Gegenspiel, kein echter Konflikt zwischen den beiden, aber ein Konflikt innerhalb von Shuri, der sich über den Film entwickelt und am Ende auch etwas verschiebt. Finde ich ganz gut, dass wir das auch wieder reingebracht haben. Weil das ist ja immer in der Gesellschaft unser Thema, diese Differenz zwischen Glaube und Wissenschaft. Menschlich ist mir aufgefallen, dass die Schauspielerin von Shuri extrem dünn ist in dem Film. Das ist für mich immer, fühlt sich das immer komisch an, wenn sie das so möchte, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe dann immer so ein bisschen diesen Hilfswunsch, wenn ich jemanden sehe, der so aussieht. Aber wenn das für sie so alles fein ist und sie gesund ist, damit ist alles gut. Das ist halt nur mein persönliches Empfinden dahinter. Und Shuri macht eine Entwicklung durch, macht eine emotionale Entwicklung durch und muss sich in dieser auch entscheiden, wie ist sie denn? Ist sie wie ihr Bruder? Sehr herzlich, sehr sozial, sehr auf den Schutz bedacht und auch nicht auf Rache, sondern einfach darauf, die Menschen zu beschützen, für Sicherheit zu sorgen und so weiter. Oder ist sie eher von Liebe getrieben, dass wir dann so ein bisschen ihre Mutter? Oder ist sie von Rache getrieben? Da ist sie dann bei ihrem Onkel, ne? Killmonger. War es der Onkel? Ich glaube ja auch Onkel oder Cousin. Zuordnung weiß ich nicht so ganz. Der ja sehr stark von Rache getrieben war. was sie ja aufarbeiten muss. Und das ist auch das, was passiert, wenn sie dann endlich zum Black Panther wird, wenn sie also das herzförmige Kraut aufnimmt, dass sie dann in ihrer Reise zu den Ahnen nicht ihre Mutter sieht, nicht ihren Bruder sieht, sondern sie trifft auf Killmonger, der ihr sagt, du bist halt wie ich. Und das ist ihre Entscheidung am Ende auch. Will sie von Rache betrieben jetzt für den Tod von Namor und den Talokanern sorgen oder legt sie einen anderen Weg ein? Das ist das, was hier bei ihr so ein bisschen diese Heldenentwicklung ist. Ne? Also die Heldenentwicklung auf emotionaler Ebene. Das fand ich auch sehr schön. Und das führt dann auch ein bisschen zu dem Ende hin, dass sie am Ende so diesen Wandel hat, den auch Iron Man hatte. Ne? Erstmal von dem Rettungsversuch, der nicht funktioniert, über die Trauerphase, über die Rachephase bis hin zum Held, wo sich am Ende entscheidet, den Gegner nicht zu töten, sondern einen anderen Weg der Lösung zu finden. Das sprechen wir gleich. Dann haben wir Okoye, die ihr vielleicht aus Game of Thrones kennt, mich schon, die hier diesmal einen sehr emotionalen Teil an sich legt. Die war beim letzten Mal auch sehr stoisch, ist hier sehr emotional, weil sie einmal ihren König verloren hat, dann ihre Mutter verliert, ihre Königin-Mutter, denn die Königin stirbt nun mal beim Angriff von Namor. Und die halt einmal auch so ein wichtiger emotionaler Anker ist und dazu auch ein ganz wichtiger Teil der Actionsequenzen ist, die ja wieder mit toller Kampfchoreografie aufwartet, die in der Verfolgungsjagd dabei ist, die sehr praktisch aussah. Das würde ich gerne mal wissen, ob die auch praktisch war. Und die halt so ein bisschen noch eine der größeren Rollen ist. Und dann haben wir den Gegenspieler. Wir haben Namor, spielt von Tenoch Huerta, der auch wieder mal so einer der besseren Marvel-Gurken ist, weil er kein hundertprozentiger Schurke ist. Dann ist er ein Anti-Held. Seine Motivation ist nachvollziehbar, denn sein Volk hat es erlebt. Es wurden in ihrem Land Ressourcen festgestellt. Das Land wurde von anderen übernommen. Die Bevölkerung wurde teilweise umgebracht oder versklavt. Und genau das will er jetzt verhindern für sein Volk. Er wählt allerdings hier den Weg, der dann eher in die Schurkenrichtung geht. Er sagt, bevor die uns angreifen, greifen wir sie an, wollen sie übernehmen und möchte dafür Wakanda als Verstärkung haben. Shuri lehnt das ab, die Königin lehnt das ab und somit startet der Angriff gegen Wakanda, indem die Königin dann stirbt. Die Origin Story von ihm ist sehr schön erzählt, sehr ruhig erzählt. Man sieht, wie sein Volk zu den Talokanern geworden ist, indem sie auch auf eine solche Pflanze treffen, die wiederum ihnen von ihrem Gott präsentiert wurde. Also diese bläuliche Blume, die da auftaucht. Und das Gegenstück zu dem herzförmigen Kraut vom Black Panther. Und er wurde zu der Zeit halt noch quasi im Bauch seiner Mutter, die dann die Pflanze eingenommen hat. Und das hat dann auf ihn gewirkt. Und er ist als Mutant geboren. Das heißt, hier haben wir wieder Verbindung zu den X-Men zum Beispiel aufgebaut. Und grundsätzlich ist Namor ein sehr charismatischer Charakter und Anführer, der gut zu seinem Volk ist, also kein typischer Bösewicht und der halt auch einfach sein Volk schützen möchte und alles tun will, damit es denen gut geht und auch dem, das ihm ähnliche Volk hier mitschützen will, also Wakanda und sich deswegen mit denen zusammentun will. Also da wirklich ein guter Antagonist, gut dargestellt, mit einer klaren Motivation. Das ist ja oft eine Schwäche von dem MCU. Ich fand das bei Gore auch gut gemacht, wobei er dann auch ein bisschen dünner aufgestellt war, aber von der Motivation fand ich es da auch nachvollziehbar. Thanos war ganz klar nachvollziehbar, er war, glaube ich, der logischste. Auch Wanda ist in gewissen Maßen nachvollziehbar, wie sie dahin gekommen ist. Also es gibt ein paar gute, aber es ist halt oft die Schwäche hier im MCU, das hat man hier wieder gut gemacht. Seine Vasallen, seine Mitarbeiter in Anführungsstrichen, und sein Volk kommt allerdings sehr dünn da daher. Aber wir haben immer wieder Parallelen zu dem Volk von Wakanda, was auch schön in so einem Querschnitt gezeigt wird, wo Shuri quasi sich an die Sachen in Talokan erinnert und das dann mit Wakanda vergleicht und sieht, es gibt unheimlich viele Ähnlichkeiten. Das heißt, es wird eine Brücke gebaut, dass diese Völker sich ähnlich sind und vielleicht auch zusammen existieren können. Dann haben wir Nakia natürlich, die hat sehr geringe Screentime, wird halt entsprechend in Haiti in einem Hilfsprojekt verortet, wirkt aber jedem Auftritt gut. Die nimmt also immer so ein bisschen das Zentrum ein, wenn sie da ist, kann sehr gut wirken mit ihren Emotionen. Also all das ist wirklich schön, was man da so miterlebt. wenn sie entsprechend auftritt. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie sehr wenig Screentime hat. Dann nehmen wir M'Baku von den Jabadi, der Anführer. Hat auch wenig Screentime, wird in der zweiten Hälfte etwas wichtiger, wo er so ein bisschen zum Berater von Shuri wird, was ihm ein bisschen mehr Charakter gibt. Aber da hätte man mehr draus machen können. Und dann haben wir Riri Williams, die für mich hier leider so überhaupt nicht reinpasst. Sie wurde halt eingeführt, weil wir noch die Ironheart-Serie kriegen. Sie ist ja quasi der Nachfolger von Tony Stark als Ironheart. Aber sie hat hier im Grunde keinen wirklichen Charakter. Sie ist halt eine Technikerin, die was aufbauen kann. Sie ist notwendig, um die Story mit Namo anzustoßen, weil ja dafür dieser Scanner gebaut werden muss, der Namo überhaupt darauf aufmerksam macht. Und sie ist einfach nur da, um da zu sein für mich jetzt. Ja, sie hat keine eigene Charakterzeichnung. Das wird wahrscheinlich in der eigenen Serie folgen, aber das war hier einfach ein bisschen überflüssig. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass man sagt, komm, wir lassen sie ja komplett raus. Oder wir führen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ein, dass sie so als Unterstützung dazu kommt auf irgendeinem Weg. Aber sie war ein bisschen überflüssig und hatte schon den Fuß auf dem schmalen Grat zum nervigen Sidekick. Den Weg hat sie nicht genommen, aber der war halt da. Und ich muss auch sagen, die Ironheart-Rüstung hat mir auch nicht so gefallen. Die sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Power Ranger und einem Transformer. War nicht so meins, aber das ist auch Geschmackssache. Ne? Muss man nicht mögen, kann man mögen. Jeder, wie er es mag. Effektmäßig und generell darstellungsmäßig hatten wir durchgängig tolle Kostüme, tolle Rüstung. Das sah alles klasse aus. Wir haben praktische Effekte. Ich glaube, wie gesagt, die Autoszene war sehr praktisch. Wir haben cool choreografierte Kämpfe. Aber wir haben auch manchmal wieder das CGI-Problem, was wir auch schon im ersten Black Panther hatten. Das hat die Black Panther manchmal aussehen wie ein Kaugummi gezogen, Namo manchmal auch. Also das CGI im MCU ist manchmal wirklich echt ein Krampf. Aber man schafft es hier für mich, das mit anderen Sachen auszugleichen. Was toll aussieht, ist die Unterwasserwelt. Ich finde bei den Unterwassereffekten, was Haare angeht, was Bewegung angeht, war Aquaman noch etwas besser, aber es gefällt mir hier trotzdem, muss ich sagen. Und natürlich Wakanda sieht immer klasse aus, ist eine tolle Stadt und macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Dann haben wir das große Finale natürlich, was wir uns anschauen müssen. Da haben wir die Situation, Shuri will Namo davon abhalten, die Welt anzugreifen und setzt quasi einen Köder ein, um Namo zu sich zu kriegen. Und ihr ursprünglicher Plan ist es, wir bringen ihn um. Und da wird von den anderen natürlich auch von M'Baku ins Gewissen geredet, weil die sagen, er wird von seinem Volk angesehen wie ein Gott. Wenn du einen Gott tötest, machst du damit vielleicht schlimmer, als wenn du mit ihm verhandelst, ja, weil du damit das Volk komplett dazu bringen kannst zu sagen, die Ansichten unseres Gottes waren richtig, wir müssen jetzt Krieg führen. Und dieser Kampf läuft die ganze Zeit in ihr. Sie separiert dann Namor von den anderen. Ihre Leute kämpfen auf dem Schiff, was sie mitgebracht haben, gegen das Volk von Namor. Sie kämpft alleine gegen Namor, ist am Ende sehr schwer verletzt, wird also von einem Speer aufgespießt, wo ich mir dann gedacht habe, diese Verletzung kann sie eigentlich nicht überleben, wenn das länger so ist, weil der Speer komplett durch ihre Bauchregion durchgeht. Fand ich sehr heftig, dass sie das überhaupt überlebt hat. Realismus, gut, mit den Heimetonen von Wakanda vielleicht. Ob das so geklappt hätte, muss man sehen. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie auch im Anzug was eingebaut, damit das Ganze geht. Und dann ist es soweit, dass Namor am Boden liegt und sie quasi in der Lage wäre, ihn zu töten. Und dann kommen halt diese Erinnerungen, wie ähnlich sich doch die Völker sind. Und sie entscheidet sich, gib auf und wir werden nicht nur dich verschonen, sondern wir werden dafür sorgen, dass dein Volk geschützt ist. Und damit finden die beiden auf so einer Verhandlungsebene zusammen und sorgen dann dafür, dass der Kampf zwischen den beiden Völkern gestoppt wird. Und wir sehen auch, als Namor wieder in Talokan ist, dass er mit seiner scheinbar Tochter spricht, die auch die spitzen Ohren hat wie er, also die gleichen Eigenschaften. Und wo er sagt, wir haben jetzt, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen, in Wakanda einen Verbündeten und sind damit geschützt und sie schützen und wir schützen sie. Und falls es mal zur Situation kommt, dass wir angegriffen werden, werden wir hier einen, vielleicht nicht Freund, aber Verbündeten haben, der uns hier hilft. Finde ich ein ganz schönes Ende. Mal nicht die Schlacht bis zum Ende, sondern wirklich mal so auf Verhandlungsebene, auf Einigungsebene mal ein Ende zu finden. Finde ich besser als diese typische Schlacht. Ja. Gefällt mir gut, mal so einen Weg gesehen zu haben. Natürlich haben wir hier auch eine Post-Credit-Szene. Wir haben Nakia, es wird erklärt, warum sie nicht zu T'Challas Beerdigung da war, denn Nakia und T'Challa haben ein Kind. Und das Kind wird jetzt hier präsentiert. Es wird erzählt, dass die beiden gemeinsam natürlich eine Zeremonie hatten, um dem Vater, dem Partner zu bedenken und dass sie deswegen nicht zurückgekehrt ist, weil entsprechend die Zeit noch nicht reif ist, dem Kind das nahe zu bringen. Dann wird hier nochmal so ein bisschen diese Familiendichte gezeigt. Nicht Nakia, zu Shuri fragt, hat meine Mutter ihn kennengelernt? Und Nakia sagt, ja klar, hat sie. Das heißt, auch die Mutter weiß von ihrem Enkel. Und diese Familienbande werden hier zum Ende nochmal enger geknüpft, denn jetzt wird nicht nur der Sohn von T'Challa, sondern auch Nakia wieder enger an die Familie gebunden. Und das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt im Black Panther gewesen. Die Familie ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges. Das heißt, sie haben halt den gesamten Prozess der Trauerbewältigung hier drin. Wir haben den Prozess Familienverbinden. Wir haben den Prozess, dass Rache nicht zwingend eine Hilfe ist, sondern manchmal auch die Vergebung oder im weitesten Sinne die Liebe auch eine Lösung sein kann für einen Konflikt. Das gefällt mir sehr gut und insgesamt muss ich sagen, ich finde, dass man mit dem Tod von Chadwick Boseman sehr respektvoll und sehr gut umgegangen ist. Dazu hat man einen wirklich guten, nachvollziehbaren Antagonisten eingeführt, den man nicht direkt ausgeschaltet hat, sondern der noch da ist und den man vielleicht auf beiden Seiten noch einsetzen kann. Und auch dieses nicht typische MCU-Ende hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt muss ich sagen, der Film war ein bisschen lang. CGI war nicht so gut, aber von der Erzählung her, von der Aufbereitung der ganzen emotionalen Ebenen, von der Weitererzählung von Black Panther hat es mir gut gefallen. Und ich würde euch diesen Film schon empfehlen. Bei der Länge muss man schauen, ob man es sich im Kino anschaut oder lieber zu Hause schaut. Er wird wahrscheinlich, ich denke mal so im Februar, März auf Disney Plus auch erscheinen. Dann könnt ihr ihn auch da schauen mit eurem Abo. Wir wollten ihn ursprünglich in 3D schauen, haben es dann auch ausgelassen, weil ich dann doch 27 € für ein IMAX 3D ein bisschen teuer fand. Der andere Ort, wo wir hätten 3D gucken können, war für meine Frau mit den Krücken ein bisschen schwer zu erreichen, deswegen haben wir das dann ausgelassen, ihn normal geguckt. Aber auch normal wirkt der Film gut. Über Bilder, über Sounds, über Emotionen. Und ich muss sagen, mich hat er emotional gekriegt. Ich habe das ein oder andere Tränchen verdrückt. Und wenn ihr emotional auch für sowas anfällig seid, kann euch das durchaus auch passieren. Ja, und das war meine Review zu Wakanda Forever, Black Panther 2. Und natürlich würde ich gerne eure Meinung wissen. Hat euch der Film auch gefallen? Was hat euch gut gefallen, was vielleicht nicht so gut? Und wie fandet ihr die emotionale Einbindung hier? Hinterlasst mir das doch gerne mal in den Kommentaren unter dem Video oder auch im Social Media Bereich. Und damit schließe ich den heutigen Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze hier hört. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. We'll be right back.